Vielen, vielen Dank für das starke Lied und für das starke Zeugnis. Großartig, so eine Mannschaft hier vorne zu sehen, die Rettung und Kraft Gottes so verkündigen. Ich freue mich, hier zu sein, an dem Ort, wo meine Eltern ja die meiste Zeit ihres Lebens gelebt haben. Ein Stück Heimat für mich auch und gerade hier diese Gemeinde ist so ein Stück wie Cottbus Heimspiel. Danke, dass ich eingeladen wurde. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, über das Thema der schwere Weg in die Freiheit. Und ich fange an mit einer Frage, die ich mir gestellt habe, die ich auch euch stellen will. Wann verändert ein Mensch sein Leben? Wann hört ein Alkoholiker auf zu saufen? Wann hört ein Drogenabhängiger auf, Drogen zu nehmen? Wann hört ein Spielsüchtiger auf mit dem Spielen? Wann hört ein Spötter auf zu spotten? Wann ein Lügner auf zu lügen? Und ich bin zu einer sehr ernüchternden Einsicht gekommen, in der Regel dann, wenn die Kacke am Dampfen ist. Tatsächlich oft nur dann. Ich erinnere mich an einen Alkoholiker, der von seiner Frau oft gesagt gekriegt hat, hol dir Hilfe, du musst was tun, mach was. Und er hat alles ignoriert, was da an helfenden Worten schon kam, bis er eines Tages einen Unfall hatte, wo er selber Auto gefahren ist, mit seinem minderjährigen Sohn hinten drin. Das Auto war kaputt, das Kind hat es überlebt, aber es war für ihn so ein Schock, dass er bereit war, Suchtberatung in Anspruch zu nehmen. Und wir haben heute Vormittag von Ruben gehört, wann bei ihm so diese Wende kam, in dem Moment, wo er ins Gefängnis ging. Das war der Punkt seiner Umkehr. Warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer? Ja, wir geben nicht gerne zu, dass wir schuldig sind. Und damit spreche ich alle an, nicht nur die, die so eine offensichtliche Sucht vielleicht haben. Wir geben nicht gern zu, dass wir schmutzig sind, dass wir abhängig sind, dass wir Mist gebaut haben. Denken wir an die Politiker, wie schwer fällt es ihnen, einen Fehler zuzugeben. Sagen, ja, das war nicht gut. Es tut uns leid, es tut mir leid. Aber wir sind, glaube ich, gar nicht so viel anders. Wie schwer fällt es uns, Kritik unseres Partners anzunehmen? Vielleicht Kritik unserer Kinder oder unserer Eltern? Dinge zu ändern, von denen wir wissen, dass wir sie ändern müssten? Meist sehen wir nicht mal eine Notwendigkeit der Veränderung. Wir denken, ist doch alles in Ordnung. Unser Lebensstil ist schon in Ordnung, alles paletti. Und wie schön trifft das Sprichwort, was Jesus mal sagt, auf uns zu, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken vor deinen eigenen Augen, den siehst du nicht. Ist doch eine witzige Sache, ein Vergleich. Wenn ihn Jesus bringt, muss da was dran sein. Ich las die Geschichte vom alten Fritz. Friedrich II. War ja von Preußen der König. Der pflegte es hin und wieder mal ins Gefängnis zu gehen und dort Besuche abzustatten. Er wollte einfach wissen, wie sind dort die Bedingungen. Und dann wurden ihm die Gefangenen vorgeführt und jeder der Gefangene versuchte, sich in ein bestmögliches Bild zu bringen und erzählte, dass er ungerecht im Gefängnis ist. Gut, der alte Fritz hörte sich so an, bis auf einen, der sagte zu ihm, euer Hochwürden, ich weiß nicht, wie er ihn angesprochen hat, ich bin zu Recht hier. Und dann erzählt er über die Schuld, die er selber auf sich genommen hatte und dass es richtig ist, dass er im Gefängnis ist. Daraufhin war der alte Fritz ganz entrüstet und sagte, bringet ihn fort, denn er verdirbt mir all die guten Menschen. Also er wurde freigelassen, die anderen nicht. Aber nochmal die Frage, muss der Krug erst so lange zum Brunnen gehen, bis er bricht? Manchmal ja, es ist ein Geheimnis, wann sich Menschen ändern, warum gerade jetzt ein Mensch sein Elend erkennt. Entscheidend ist aber, was wir aus dem Zerbruch machen, wohin wir damit gehen. Interessant ist, dass Jesus in Gegenwart von Sündern gar nicht das Problem hatte. Im Gegenteil, er zog Sünder geradezu an. Die Bibel berichtet uns, dass viele Sünder mit ihm Umgang pflegten. Und das gefiel natürlich nicht allen und manche stöhnten darüber und sagten, wie kann der mit Sündern sogar Essen, Tischgemeinschaft haben? Das geht doch gar nicht. Und als Jesus das mitkriegt, erzählt er ihnen eine Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich kennen werden unter dem Titel Der verlorene Sohn. Eigentlich waren es zwei Söhne, aber ich möchte heute auch nur über den einen sprechen, über den ersten, über ja eigentlich der Zweitgeborene, aber die Hauptperson in der Geschichte. Ganz kurz möchte ich skizzieren, ein Vater hatte zwei Söhne, einen älteren und einen jüngeren. Und eines Tages passierte etwas Ungeheuerliches. Der jüngere Sohn ging zum Vater und sagte, Papa, gib mir mal das Erbe, was mir zusteht. Der Vater wird sich die Augen gerieben haben, denn wann kriegt man eigentlich das Erbe? Doch erst, wenn Vater gestorben ist, dann wird das Erbe verteilt. Aber der Sohn sagte damit, Vater, du bist für mich gestorben, ich brauche die Kohle jetzt, gib mir das Geld. Und dann erzählt Jesus, der Vater gab es ihm. Und dadurch, dass er sehr reich war, dieser Vater, dauerte es einige Tage, bis der Sohn all die Äcker und Immobilien wahrscheinlich verkauft hatte, zu Geld gemacht hatte und mit dem Geld jetzt loszog. Der Vater lässt ihn. Und so ist es auch mit Gott im Himmel. Er schweigt manchmal zu unseren Wegen, auch wenn sie nicht gut sind. Er lässt uns ziehen. Er lässt uns laufen. Er lässt uns die Freiheit. Auch wir haben ein Erbe bekommen, jeder von uns. 86.400 Sekunden pro Tag. Und das im Durchschnitt 80 Jahre lang. Das ist unser Erbe. Dazu noch Fähigkeiten, Kompetenzen, Kreativität, gute Ideen, handwerkliches Geschick, Musikalität, vielleicht materielles, eine eigene Wohnung, Klugheit, soziale Kompetenz. All das haben wir mitbekommen. Und jetzt können wir etwas damit machen oder wir können es verschleudern. Von dem Sohn heißt es, dass er in die Ferne ging, ins Ausland, vielleicht in die Schweiz, um dort sein Geld durchzubringen. Dummerweise gab es eine große Hungersnot in dem Land und das Geld war irgendwann alle. Und der Reichtum, den dieser Sohn hatte, war zerflossen und er kam in Schulitäten und wusste nicht mehr so richtig, was mache ich jetzt? Die Macht, die ich hatte mit dem Geld, die Freunde, die dadurch da waren, all das war weg. Und dann versucht er sich an einen Mann zu hängen aus diesem Land, der hat Schweine und er sucht jemanden zum Hüten. Und dann sagt er sich, okay, ich hier völlig verhungere und gar nichts habe, gehe ich lieber zu dem. Und er fragt ihn, ob er sich da verdingen kann. Und es ist möglich, es war für einen Juden ein Unding eigentlich, bei einem Schweinehirt zu arbeiten. Denn die Juden essen kein Schweinefleisch, die Schweine sind als unreine Tiere eher, ja, man züchtet sie nicht. Aber er war dazu verdonnert, jetzt dorthin zu gehen. Und dann hatte er die Idee, okay, ich habe solch einen Hunger, ich werde von dem Schweinefraß mir etwas nehmen. Erstmal den größten Hunger zu stillen und sein Chef sieht das und sagt, Moment mal, erst wird gearbeitet, dann wird gegessen. Und an dieser Stelle passiert etwas in dem jungen Mann. Nach dem fulminanten Beginn mit Reichtum, Ausland und so, jetzt der große Absturz. Und jetzt ist der Punkt erreicht in seinem Leben, wo er spürt, will ich wirklich so weiterleben? Kann es sein, dass es noch einen anderen Weg gibt? Gut begonnen, dann die Schwierigkeiten und so auf die Schnauze gefallen. Tiefer kann ich doch gar nicht mehr fallen. Und die Bibel berichtet, also Jesus erzählt ja diese Geschichte, als er zu sich selbst kam, er ging in sich. Ist gut, wenn man mal in sich geht. Wenn man mal die Ablenkung weglässt und den Fragen auf den Grund geht. Ruben hat das ja so schön heute geschildert. Immer wieder diese inneren Fragen, die er verdrängen wollte mit den Drogen und mit dem Spielen. Dann muss ich nicht dran denken, aber hier heißt es, er ging in sich. Wie soll es weitergehen? Will ich das weitermachen? Will ich weiter in Pornografie bleiben? Ist das eine faire Sache meiner Frau gegenüber? Will ich weiter mir diesen Mist angucken? Will ich weiter das nehmen, was nicht gut ist für mein Leben? Will ich weiter so ungesund leben? Man könnte viele Fragen stellen. Ihr kennt viele von denen selbst. Und jeder hat da so seinen Bereich, wo er vielleicht anfällig ist. Er ging in sich. Es gibt einen wundersamen Segen des Unglücks. Wenn man auf der Autobahn zur Hölle ist und immer schneller und schneller wird, dann ist es gut, wenn ein hartes Stoppschild irgendwo da steht und Umleitung und ich muss irgendwie runter. Ein wundersamer Segen des Unglücks. Ich finde diesen Begriff so stark, weil es ist tatsächlich so. Was bringt uns zur Besinnung? Oft ist es erst das Unglück. Der Krankenhausaufenthalt, das ist für viele wie so ein Cut in ihrem Leben. Sie haben mal 14 Tage Zeit, darüber nachzudenken, was war bisher, will ich so weiterleben? Der Zusammenbruch, Burnout, so schlimm es ist, aber es bringt uns zum Nachdenken. Oder wie es bei Ruben war, gefasst werden. Er hat mir gestern noch erzählt, wie er letztendlich glücklich war, dass er endlich gefasst wurde, endlich zur Ruhe kommt, endlich den Druck, der immer da ist, man weiß es ja instinktiv, irgendwo im Hinterkopf ist ja die Stimme, die sagt, das ist scheiße, was du machst, hör auf damit. Und jetzt gefasst werden. Manchmal drückt doch die eigene Schuld so sehr, dass man sagt, ich muss irgendwo hin, um sie loszuwerden. Und es ist gut, wenn wir an eine Stelle kommen, wo wir kapitulieren. Die Kapitulation ist die Voraussetzung für neues Leben. Wir müssen erkennen, das war eine Sackgasse, war ein Holzweg. Ich bin in den Wald hineingegangen, aber es geht eigentlich gar nicht weiter. Ich erinnere mich noch an eine Winterwanderung mit einem befreundeten Ehepaar und meiner Frau im Isargebirge. Toller Schnee, wir wollten abkürzen von der Hauptlinie, so einen kleinen Weg durch den Wald durch, dachten, ist viel kürzer. Und je weiter wir gingen, umso mehr sackten wir ein, teilweise bis hier. Und es wurde immer anstrengender, nach 10 Minuten rann uns der Schweiß. Und irgendwann sagte einer, der mit war, ich kann nicht mehr, meine Hüfte tut so weh, ich kann nicht mehr laufen. Und wir mussten uns schweren Herzens entscheiden, umzukehren. Ich sagte, lass uns noch, wir haben es gleich geschafft. Aber nein, wir waren dann dankbar, als wir endlich zur Besinnung kamen und den anderen Weg einschlugen und dann wieder auf den Hauptweg kamen und wirklich ans Ziel zurückkamen. Dieser junge Mann in der Geschichte, von der Jesus erzählt, kam zur Besinnung und er sagt sich Folgendes. Erinnert sich, es gab einen Vater, ich will gar nicht, dass der mich wieder als Sohn aufnimmt, macht er sowieso nicht. Aber vielleicht kann ich bei ihm als Tagelöhner arbeiten, also jemand, der sich eben für einen Tag verdingt, am Ende des Tages kriegt er Geld. Und er erinnert sich, dass die Tagelöhner, die bei seinem Vater waren, mehr Geld hatten, als sie zum Leben brauchten. Also er hat gut bezahlt. Und mit dieser Absicht geht er jetzt los, den Weg zurück. Und ich glaube nicht, dass dieser Weg leicht war. Ich glaube, dass der unheimlich schwer war. Irgendwie muss es etwas anderes geben. Und vielleicht hat er sich die ganze Zeit auf dem Weg überlegt, was sage ich dem Vater? Und dann legt er sich die Worte zurecht und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, aber mach mich irgendwie doch zu deinem Tagelöhner, dass ich wenigstens etwas zum Leben habe, dass ich wieder auf die Beine komme. Diese Idee hat er, während er den langen Weg zurückgeht, diesen schweren Weg in die Freiheit, sage ich mal. Aber er geht ihn. Am Tiefpunkt seines Lebens geht er ihn. Er geht nicht in die Verzweiflung, sondern er geht, weil er eine Hoffnung hat, es könnte etwas Besseres geben, als was ich jetzt habe. Und dann kommt er in die Nähe seines Vaters. Und die Bibel berichtet, dass der Vater ihn schon von Weitem sah. Wir können nur vermuten, steht nicht so ausdrücklich drin, aber wir können nur vermuten, dass der Vater lange schon Ausschau gehalten hat. Er hat ihm wie Freiheit gelassen. Wir haben von Elke, von der Mutter von Ruben gehört, wie sie Ruben irgendwann vor die Tür setzen, weil es nicht mehr ging. Und dann immer das Warten, das Hoffen, das Spüren intuitiv. Wie geht's ihm gerade? Kommt er zurück? Er kommt zurück. Und wie lange hat das gedauert? Und so dieser Vater, er guckt, schaut und dann sieht er von Ferne, ey, das ist doch der Gang meines Sohnes. Vorhin sprach mich eine Frau an und sagte, sind Sie der Bruder vom Andreas Weiß? Den kenne ich nicht mehr. Sie laufen auch so wie er. Ja, das ist doch mein Sohn. Er hätte ihn vielleicht von den Klamotten nicht mehr erkannt, vom Gesicht vielleicht nicht mehr gleich erkannt, aber irgendwie, das ist mein Sohn. Und die Bibel sagt, der Vater rennt ihm entgegen. Er läuft ihm entgegen schnell, nimmt ihn in den Arm, küsst ihn zärtlich, so schreibt es die Bibel. Und vielleicht können wir mal an dieser Stelle das Bild einblenden. Guckt mal, ist das nicht gewaltig? Eine Malerin hat das so dargestellt, dieses Empfinden, der Vater nimmt seinen Sohn in den Arm. Und der Sohn fängt an zu stammeln und sagt, Vater, ich habe gesündigt vor dir und vor Gott, mach mich zu einem, aber der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Er lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Er gibt ihm zu verstehen, Junge, du bist mein Sohn. Ich liebe dich, ich habe auf dich gewartet und heute bist du wieder da und ich werde dich einsetzen als Sohn. Ich will nicht ein Tagelöhner, ich will ein Kind, das ich liebe und ich will ein Kind, was mit mir auf Augenhöhe unterwegs ist. Ja, und dann passieren so wunderliche Sachen. Er lässt ihm das beste Kleid geben, er gibt ihm Sandalen an die Schuhe, an die Füße als Zeichen. Du bist kein Sklave, sondern du bist ein Sohn. Und zum Überfluss, muss man sagen, gibt er ihm den Siegelring an die Hand, womit man Verträge machen kann. Also er setzt ihn wieder in diese Autorität als Sohn ein. Und es ist ja ein Bild. Jesus versucht durch dieses Bild den Menschen Gottes Liebe, Gottes fantastische Liebe nahe zu bringen. Gott will uns nicht als Tagelöhner, er will uns nicht als Diener, als Knechte, er will dich und mich, egal wie deine Lebenslinie aussah, ob sie so wie Ruben war und dann ging es nochmal tiefer und nochmal oder ob sie relativ gerade lief, er will dich in seiner Mannschaft haben, er will dich als Kind, als Sohn und Tochter haben. Ich finde in dem Text von dem verlorenen Sohn gibt es ein Wort, das will ich noch mal kurz mit euch festhalten. Als der Sohn dort anfängt zu reden, es tut mir leid und mach mich zu einem deiner Tagelöhner, da heißt es, doch der Vater befahl seinen Dienern. Dieses Doch will ich euch noch mal so ins Herz rufen und am liebsten schreiben. Gott hat ein Doch. Ja, dein Leben ist von Sünde geprägt gewesen. Ist es vielleicht heute noch? Auch heute wirst du vielleicht noch rückfällig, innerlich, mit Gedanken, mit Einstellungen, mit dummen Sprüchen, was auch immer. Und Gott spricht sein Doch hinein. Doch, ich bin für dich. Ich will dich an meiner Seite haben. Manch einer wird vielleicht sagen, was macht es Sinn, in die Kirche zu gehen und an Gott zu glauben? Ich sage, dieser Vater macht uns den Mund wässrig oder sollte es zumindest, einem Gott zu folgen, der so liebevoll und so großartig mit Sündern umgeht. Noch ein letztes Bild will ich euch zeigen, um damit auch nochmal zu verdeutlichen, egal was in deinem Leben so an Last da war, es hat ein Freund von uns gemalt, du kannst kommen. Egal was die Altlasten sind, egal was da so an Ramsch in deinem Leben war, an dunklen Seiten ist, all das muss dich nicht abhalten, sondern vielleicht bring all diese blöden Sachen dich hin zu Gott, zu einem liebenden Vater, wie ihr seht, der stärker ist als unsere Kraft, der immer die Möglichkeiten hat. Und ich fand es so stark, wie Ruben heute erzählt hat, wie er dort im Knast eine Lebenswende erfährt und dann plötzlich Dinge sich zum Guten wenden. Plötzlich eine WG gefunden, plötzlich eine Arbeit gefunden, plötzlich neues Verhältnis zu Mutter und Vater. Es ist stark, das zu wissen, es lohnt sich, sein Leben in die Hände dieses Vaters zu geben. Ich ende mit einer Geschichte, die vielleicht auch manch einer von euch kennt. Ich finde sie so schön, weil sie nochmal das illustriert, was in der Geschichte vom verlorenen Sohn so vorkommt. Da fährt ein junger Mann mit dem Zug, ist unterwegs und gegenüber von ihm sitzt einer, der ihn beobachtet und er kriegt mit, dieser junge Mann ist so nervös, ständig guckt aus dem Fenster, weiß nicht so richtig wohin, steht auf, setzt sich wieder hin und dann kommt sie so ins Gespräch. Und der Mann fragt ihn, was ist denn los? Sie wirken so nervös. Und er erzählt er, ja, vor 3 Jahren bin ich von zu Hause abgehauen. Dann habe ich den Tresor geknackt meiner Eltern, habe das Geld rausgenommen und bin dann weg in die Welt. Ja, ich habe schlechtes Gewissen gehabt, aber habe ich betäubt, habe gut gelebt und dann war das Geld alle, dann bin ich in kriminelle Runden gekommen. Und irgendwann war es dann so, musste ich in den Knast. Und im Knast habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben. Als die Entlassung nahte, habe ich ihnen geschrieben, ich werde dann und dann entlassen. Wenn ihr noch wollt, dass ich zu euch komme, dann hängt doch bitte in den alten Birnbaum, der da nah am Bahnhof ist, ein weißes Taschentuch. Das ist das Zeichen, dass ich weiß, ich bin willkommen. Wenn nicht, fahre ich einfach weiter in eine ungewisse Zukunft. So oder ähnlich schreibt er den Brief und beschreibt diesen Mann das. Und dann kommen sie in die Nähe von dem Ort, wo er wohnt. Und er traut sich gar nicht aus dem Fenster zu gucken. Und dann biegen sie ein Richtung Bahnhof. Und der Mann, der ihm gegenüber sitzt, sagt, so gucken Sie doch mal, gucken Sie doch mal. Und er schaut aus dem Fenster und traut seinen Augen nicht. Der ganze Birnbaum voll mit weißen Taschentüchern von oben bis unten. Herzlich willkommen, Junge. Wir wollen, dass du wiederkommst. Gott heißt dich willkommen, auch wenn der Weg in die Freiheit schwer ist, auch wenn es mit Sündenbekenntnis einhergeht, auch wenn es mit Schmerz einhergeht, eingestehen, wo ich bin. Trotzdem lohnt sich dieser Weg. Du bist willkommen. Ebenso überschwänglich wirst du willkommen geheißen von einem liebenden Vater im Himmel, der ein besonderes Herz hat für Sünder. Sünder wie dich und mich. Amen.